Deutschlandfunk. Der Tag.
Wie können wir Menschen schützen? Das ist so ein bisschen das Oberthema dieses Podcasts am Freitag, den 17. Januar 2020. Wir setzen uns mit der Situation von LokalpolitikerInnen auseinander, die sich immer öfter Gewalt ausgesetzt sehen. Drohungen oder gar dem Tod, Beispiel Walter Lübcke. Wie gehen wir damit um? Schutz, Bewaffnung, Solidarität diskutieren wir heute. Und wir beschäftigen uns mit dem sogenannten Cyber-Grooming. Der Bundestag hat heute die Kompetenzen von Ermittelnden in diesen Fällen ausgeweitet. Es geht grob gesagt darum, Kinder vor sexueller Gewalt zu schützen. Die Einzelheiten dann gleich ausführlich. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Politikerinnen und Politiker, die bedroht werden, die unter Druck gesetzt werden, die vielleicht sogar konkrete Gewalt erleben. Das ist ein enorm komplexes Thema, das wir hier im Podcast immer wieder mal aufgegriffen haben, um die unterschiedlichen, teils auch sehr individuellen Facetten deutlich zu machen. Andreas Holstein war bei uns im Interview, damals Bürgermeister von Altena, der mit einem Messer angegriffen wurde. Zuvor hatte er sich für eine offenere Migrationspolitik ausgesprochen. Wir haben über die ehemalige Bürgermeisterin von Arnsdorf in Sachsen berichtet, Martina Angermann, die regelrecht ins Burnout wurde, nachdem sie sich gegen rechte Umtriebe in ihrer Gemeinde ausgesprochen hatte. Und natürlich haben wir auch über den Mord an Walter Lübcke berichtet. Drohungen gegen politisch aktive Menschen, die gehören mittlerweile in Deutschland zum Alltag. Aber inzwischen eben auch Gewalt. Diese Woche gab es zum Beispiel Schüsse auf das Büro des Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle. Und auch wenn er nur die Fensterscheibe Löcher bekommen hat, gesellschaftlich setzt sich so langsam ein bisschen die Erkenntnis durch, dass das so nicht weitergehen kann. Aber wie stoppt man das? Darüber habe ich mit Moritz Küpper gesprochen, den das Thema in dieser Woche auf verschiedenen Recherchen beschäftigt hat. Er ist unser Nordrhein-Westfalen-Korrespondent. Moritz, diese Woche ja auch großes Thema, der Bürgermeister von Kamp-Lintfort, Christoph Landscheid, der hatte einen großen Waffenschein beantragt, wollte also eine Waffe tragen dürfen. Warum? Was hat ihn dazu bewogen?
Tja, weil er sich bedroht gefühlt hat. Das ist ja häufig ein Gefühl und darüber wird immer ganz wenig gesprochen, welche Situationen es dann wirklich sind. Insofern ist das immer so ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Die Sicherheitsbehörden müssen das dann prüfen, ordnen dann gegebenenfalls eben Personenschutz an. Im Übrigen in seinem Fall ist das jetzt geschehen im Januar, also dieses Jahres, nicht im vergangenen Jahr. Da hat er das Ganze ja beantragt, nachdem er, das gehört einfach zur Vorgeschichte dazu, im Europawahlkampf, das war ja im Mai, im Frühjahr vergangenen Jahres, da hat er Plakate abhängen lassen von der Partei Die Rechte, die hat er als volksverhetzerisch eingestuft, hat sie dann abhängen lassen und daraufhin, so sagt er das, gab es eine Bedrohungslage, gab es verschiedene Situationen, wo wohl die Polizei auch zu spät gekommen ist oder nicht helfen konnte in dem Moment und daraufhin hat er das Ganze beantragt. Heimlich, nicht im Hinblick auf die Öffentlichkeit, auch sein direktes Umfeld, so habe ich das erfahren, wusste davon nichts. Das wurde ihm versagt. Um die Geschichte jetzt ein bisschen abzukürzen, daraufhin hat er Klage eingereicht. Das Ganze hätte in der kommenden Woche vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf verhandelt werden sollen. Und im Zuge dieser Klage ist das Ganze eben dann öffentlich geworden. Und ja, viele Menschen haben es ja schon gehört, wir debattieren seit Tagen, einer Woche ungefähr, genau über dieses Thema. Und der Anlass ist eben Kamp-Lintfort, der Bürgermeister Christoph Landscheid von der SPD, der eben diesen Schritt gegangen ist.
Und ich meine, das ist ja auch ein wirklich krasses Zeichen, dass dann Lokalpolitiker ist, der das Gefühl zu haben scheint, dass er eine Waffe tragen muss oder möchte, um sich selbst zu schützen. Wollte er denn tatsächlich eine Waffe bei sich tragen?
Das Ganze ist nicht ganz aufzuklären, weil er oder in der Chronologie nicht ganz trennscharf zu behandeln, weil er sich nicht richtig dazu geäußert hat. Mhm. Jetzt gestern hat er ja gesagt, er zieht das Ganze zurück. Er hätte übrigens nie eine Waffe tragen wollen. Man muss dazu wissen, der Mann ist Professor der Rechtswissenschaft. Er wollte das sozusagen ein bisschen grundsätzlich klären, hat das auch in seiner Erklärung dann so genannt. Er sei ein erheblich gefährdeter Hoheitsträger, deswegen hätte er das Anrecht darauf. Und es sei jetzt sehr schade, dass das Ganze nicht mehr juristisch geklärt wird. Er selber will das Ganze nicht tun, weil ihm diese Diskussion ein Stück weit, das Gefühl hatte ich da gestern Abend auch, als ich in Kamp-Lintfort war, überfahren hat. Aber natürlich, die Vorstellung, die du da sagst, ne, sozusagen der bewaffnete Sheriff, der da durch seinen Ort, durch seine Stadt, durch seine Gemeinde läuft, das hat natürlich schon Kraft. Ich war ja am Montag auf der Trauerfeier für den ermordeten Mitarbeiter der Stadt Köln, der im Dezember letzten Jahres da ermordet wurde, auch in Ausübung seines Dienstes. Also der Fall ist übrigens ähnlich gelagert und das zeigt ja eben, dass der Hintergrund, vor der wir die ganze Sache sprechen, das ist keine abstrakte juristische Diskussion. Und da habe ich Josef Würges getroffen, der ist Bezirksbürgermeister hier in Köln-Ehrenfeld. Das ist doch ein großes Amt, das klingt jetzt so klein, aber da leben viele, viele Menschen. Oh ja. Und der erzählte mir, dass vor 10-12 Jahren, als es die Diskussion gab, ob diese große Zentralmoschee, die in Köln-Ehrenfeld ja steht, ob die kommen soll, ja oder nein, da hätte er auch Todesurteile zugestellt bekommen von der deutschen Reichsregierung. Also sprich, diese Bedrohungslage für kommunale Amtsmandatsträger, die gibt es schon länger. Und er sagte aber auch, er hätte damals auch überlegt mit einer Waffe und so, aber er lehnt das partout ab, weil er nah bei den Menschen sein will und er riesige Angst hatte, dass er diese Waffe dann benutzt und vielleicht in falschen Fällen.
Ja, und genau das ist ja der Punkt. Ich meine, wir sehen das schon. Es kommt jetzt nicht nur zu Drohungen, sondern auch zu tatsächlichen Gewaltausübungen. Das ist ja etwas, was nicht nur Politikerinnen und Politiker erleben, sondern auch Einsatzkräfte, Polizei, Feuerwehr, die werden auch immer wieder damit konfrontiert. Aber die Frage, die ich mir stelle, nehmen wir an, die bewaffnen sich jetzt alle? Und dann kommen sie in eine Situation, ich meine, wer eine Waffe hat, der kann sie eben auch benutzen oder benutzt sie.
Genau. Jetzt gibt es, ich habe auch mit Sicherheitskräften, Sicherheitsbeamten, Menschen, die sich sozusagen beruflich mit diesem Thema sprechen, die sagen auch, natürlich, es gibt beispielsweise auch Polizisten, die tragen Waffen auch nicht ohne Grund, weil sie dann einsetzen sollen in gefährlichen Situationen. Man kann, also lange Rede, kurzer Sinn, man kann solche Menschen auch schulen in dem Umgang. Das könnte man natürlich, weiß natürlich nicht, ob alle jetzt, die du da gerade aufgezählt hast, die ganze Gruppe, allein wenn man auf die kommunalen Amts- und Mandat, also auf die Bürgermeister, das ist eine Gruppe in Deutschland von über 11.000 Menschen, die haben alle auch genug zu tun, klagen jetzt schon über zu wenig Zeit, volle Wochenenden. Und wenn die jetzt auch noch angefangen werden sollen, in Waffengebrauch zu schulen, das ist ganz schwierig.
Und wir landen dann ja auch ganz schnell in einer Situation, wie wir sie in den USA sehen, wo Waffen eben sehr verbreitet sind und wo wir eben auch sehen, dass sie eingesetzt werden.
Genau, das zum einen. Und in der USA, gut, weil du es ansprichst, da herrscht ja auch so zumindest bei Teilen der Bevölkerung eine andere Ansicht drauf. Ich glaube, bis hin zum US-Präsidenten Donald Trump, der sagt, mehr Waffen bedeutet Abschreckung, verteidigen können, bedeutet mehr Sicherheit. Ich meine, das ist im Grunde genommen ein Stück weit ein kultureller Unterschied, eine Denkschule. Hierzulande sehen wir das, wie ich finde, richtigerweise anders sagen, weniger Waffen, weniger Gewalt.
Wie wird denn das im Moment auch politisch in Nordrhein-Westfalen diskutiert? Also jetzt auch im Blick auf Kamp-Lintfort, auf den Bürgermeister dort, hat ja der Innenminister Reul auch letztlich reagiert und den Personenschutz angeordnet.
Genau, also letztendlich natürlich die Sicherheitsbehörden, die Polizei, die schätzen das ein und die haben jetzt, nachdem es da ja auch diesen Aufruf einer Demonstration von der Partei, die Rechte, deren Plakate er abgedrängt, und dann gab es große Solidarität, viele in Kamp-Lintfort sind da auf die Straße gegangen, haben für ihn demonstriert, das war natürlich ein Stück weit, aber da gibt es jetzt scheinbar eine neue Lage und ja, seit jetzt 1, 2, 3, 4 Tagen genießt er eben auch Personenschutz. Also das haben die Behörden da anders oder neu eingeschätzt. Reul selbst, der Innenminister, der lehnt das, wie viele andere Politiker ja auch in dieser Diskussion, die sich jetzt da geäußert haben, der lehnt die Bewaffnung ab, sagt, das halte er nicht für den richtigen Weg. Aber wie gesagt, es gibt eben diesen Professor Landscheid, den Bürgermeister dort, aber es gibt eben auch Sicherheitskräfte, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, das kann durchaus richtig sein, denn ich meine, man muss ja mal hinschauen. A, es gibt diese Bedrohungslagen bis hin zu diesen Taten. Es gab diese vielen Fälle, Henriette Reker, Herr Altstein aus Altena, Herr Lübcke. Also Menschen, die wirklich teilweise ermordet wurden. Und wenn man dann natürlich anfängt und sagt, wir diskutieren Strafverschärfung beispielsweise oder andere Maßnahmen, dann muss man sagen, ja, schön und gut, aber das sind natürlich Ereignisse, Bewertungen, die dann danach liegen. Also die dir für die jetzige, für die konkrete Bedrohungssituation wenig helfen.
Ja, wobei Strafverschärfungen könnten ja letztlich auch präventiv wirken und den potenziellen Täterinnen und Tätern zeigen, hör mal, hier ist die Grenze, so nicht.
Klar, das ist ein Punkt. Um nochmal diesen Sicherheitsberater zu zitieren, der brachte einen Gedanken ins Spiel. Also es gibt daneben, es gibt teilweise Leitfäden, dass man sagt, gehe nicht den gleichen Weg, also wenig Routinen oder gehe nicht alleine etc. Das sind solche Hinweise, die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker schon bekommen. Beispielsweise das Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz hat da auch mal einen Leitfaden erarbeitet. Aber um das nochmal aufzugreifen, der sagte mir, oder hat es so ein bisschen pathetisch genannt, wir Deutschen sind kein Volk von Präventionsmaßnahmen und hat das dann, das klingt sehr pathetisch, aber was meint er damit? Also in anderen Ländern, in Italien, Frankreich, da wäre es so, dass die Polizei beispielsweise auf der Straße viel präsenter wären. Die würden dann auch mal im Café stehen, einfach so einen Kaffee trinken, um einfach sozusagen, in den USA ist es glaube ich auch ähnlich, um einfach eine Präsenz zu zeigen. Wenn ich, je länger ich drüber nachdenke, ich habe glaube ich selten bis nie irgendwelche Polizisten in Deutschland gesehen, die in einem Café sitzen und Kaffee trinken und einfach Teil des Alltags sind, sondern meistens waren sie dann unterwegs im Einsatz.
Und ich muss gestehen, ich kriege auch eher ein mulmiges Gefühl, wenn ich PolizistInnen sehe, weil das eigentlich immer ein Hinweis darauf ist, dass gerade irgendwas nicht richtig läuft, dass sie irgendwie da sein müssten, weil es könnte irgendwas sein.
Aber das ist genau ja die Huhn- und Ei-Frage. Ne? Liegt das daran, weil es so ist oder weil es dann wirklich so ist?
Da sind wir wieder bei den Mentalitätsfragen, wo wir eben schon waren beim Stichwort Waffe tragen oder nicht. Eine andere eben, die das Ganze ja letztlich auch noch bekommen könnte, neben Waffe tragen, Strafverschärfung etc., ist ja auch innergesellschaftliche Solidarität. Mhm. Du hast es jetzt gesagt, in Kamp-Lintfort, da gab es auch diese Solidaritätsbekundungen von Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben das jetzt auch in Halle gesehen, bei den Schüssen auf das Büro des Bundestagsabgeordneten da. Da sind Menschen gekommen und haben ihre Solidarität gezeigt. Ich habe den Eindruck, das könnte vielleicht auch gerade so ein Momentum sein, oder eine Herangehensweise, um zu zeigen, nein, dieser Hass hat eben doch keinen Platz. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist und alle, mit denen ich gesprochen habe, die in solchen Situationen waren, die dann sozusagen diesen Zuspruch letztendlich erfahren haben, die sagen, das war für sie oder ist für sie entscheidend. Und wir müssen ja auch sagen, ich meine, man redet immer über das Rückgrat der Gesellschaft. Am Ende funktioniert unsere Gesellschaft, unser Staat, jede einzelne Kommune nur, wenn es Menschen gibt, die sich für diese Ämter, Frauen und Männer, die sich sozusagen dafür hergeben, diesen Job machen. Und dann muss man nicht so abstrakt vom Rückgrat sprechen, sondern das ist ganz konkret, solche Situationen. Und jeder kann das sich für sich vielleicht vorstellen. Wir hatten hier vor einigen Jahren auch einen Fall in Bocholt, wo ein junger Familienvater gesagt hat, von der SPD damals, ja auch Bedrohung, der hat dann aufgehört. Ne? Und so gibt es bestimmt auch eine hohe Dunkelziffer. Und für einen selber ist die Entscheidung manchmal einfach, aber wenn man dann beispielsweise, Stichwort dieser junge Familienvater, Familie hat, dann kann man sagen, ich kann das nicht verantwortungsvoll ausüben.
Und wenn man dann eben immer wieder erlebt, dass solche Sachen passieren, da sind wir dann auch ganz schnell wieder in Köln, du hast schon gesagt, diese Woche die Trauerfeier für den Mitarbeiter der Stadt, der da tödlich verletzt wurde, in der Ausübung seines Berufes. Wir haben hier eine Oberbürgermeisterin, die auch fast gestorben wäre bei einem Messerangriff. Hast du so mit Blick auf Köln irgendwie erlebt, ja, was macht das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt, das auch zu sehen, dass das im Arbeitsumfeld Menschen passiert?
Das verunsichert natürlich enorm. Und ich war halt, wie gesagt, auf dieser Trauerfeier, dieser Mitarbeiter Kurt Braun, der war auch ein, soll es in Köln ja geben, großer bekennender Karnevalist. Also insofern war es auch eine sehr mitnehmende, aber auch sehr bunte Feier, weil viele Karnevalisten dort eben auch in Uniform kamen. Aber gleichzeitig kamen eben auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Köln, von den Rettungsdiensten, von der Polizei, auch in ihren Uniformen. Da sind wir wieder bei diesem Thema Solidarität. Und das war natürlich schon ein sehr eindrucksvolles Bild, zumal all diese Menschen, ich habe natürlich jetzt nicht mit jedem sprechen können, aber für die war das relativ konkret und relativ nah. Die konnten sich, glaube ich, gut reinversetzen in Kurt Braun. Also das ist dieser Mitarbeiter, der da gestorben ist. Bei der Stadt Köln hat man jetzt versucht man ein Meldesystem aufzusetzen, weil in dem Fall dieses mutmaßlichen Täters soll es wohl schon vorher Fälle gegeben haben, wo der auffällig geworden ist. Mhm. Das wäre natürlich gut zu wissen, ne, hätte jetzt im Nachhinein. Und man kann sich natürlich fragen, ja, in der Stadt Köln mit der Geschichte der Oberbürgermeisterin, ne, warum ist das nicht vorher geschehen? Ne? Aber so ist es, daran arbeitet man jetzt, hofft, dass das im Frühjahr, Sommer einsatzfähig ist. Aber das zeigt eben, es muss, glaube ich, an vielen Stellen, auf vielen Ebenen noch viel geschehen.
Und da sind wir dann letztlich auch wieder bei dem Punkt, was wir selbst alle leisten können und müssen. Sind wir uns, glaube ich, einig, muss mehr passieren.
Das sehe ich auch so.
Danke dir.
Gerne.
Der Bundestag hat heute mehr Kompetenzen für die Ermittelnden beschlossen, die gegen sogenannte Kinderpornografie und den sexuellen Missbrauch von Kindern ermitteln. In den Nachrichten läuft das unter dem Stichwort Gesetz gegen Cybergrooming. Dahinter stecken im Prinzip gleich zwei Bereiche, in denen die Kompetenzen ausgeweitet werden. Cybergrooming, das meint den Versuch von Erwachsenen, Kinder im Netz zu kontaktieren, mit dem Ziel, diese dann irgendwann sexuell zu missbrauchen. Das ist bereits strafbar und jetzt bekommen die Ermittelnden mehr Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Und mehr Möglichkeiten kriegen sie auch, wenn es darum geht, in Chatgruppen mitzumischen, in denen Material getauscht wird, das den Missbrauch von Kindern zeigt. Die Einzelheiten, die erklärt uns Gudula Geuter, Rechtsexpertin bei uns im Hauptstadtstudio. Gudula, die Ermittelnden, die dürfen ja in Zukunft selbst Material in solchen Gruppen einsetzen. Wozu?
Und welches Material, genau. Sie dürfen im Prinzip Kinderpornografie verbreiten. Das ist die krude Zusammenfassung. Mhm. Es gibt in diesen Foren, und zwar im Darknet, in den härteren Foren, offenbar so etwas, was Ermittler oder wohl auch die Leute untereinander eine Keuschheitsprobe nennen. Das heißt, derjenige, der mitmachen will, muss als Eintrittskarte deutlich machen, ich bin einer von euch, ihr könnt mir vertrauen. Und verlangt wird dabei häufig oder immer neu generiertes Material. Das heißt, derjenige muss eigentlich, also wer jetzt nicht Ermittler ist und die Möglichkeiten der Digitaltechnik hat, muss dafür eigentlich einen Missbrauch begehen, um dieses Material überhaupt erstmal zu bekommen, um sich diese Eintrittskarte zu verschaffen. Das kommt natürlich nicht in Frage, dass das die Polizei macht. Aber trotzdem soll es ermöglicht werden, dass sie eben diese Eintrittskarte ziehen. Und dafür haben Anhörungen im Rechtsausschuss ergeben, dass es offenbar tatsächlich technisch möglich sein soll, aus früheren Bildern etwas digital herzustellen, wo das nicht mehr rückführbar ist auf irgendein bestimmtes Kind, was dann eben aussieht wie neu generiertes Material, wo eben nicht nur kein Missbrauch für stattfindet, sondern wo eben auch dieses Kind nicht nochmal in Erscheinung tritt.
Aber wir reden schon von Material, das eigentlich streng genommen verboten wäre.
Das Rechtsgut ist teilweise, also das wichtigste Rechtsgut ist ja nicht verletzt, weil der Missbrauch nicht stattfindet, aber trotzdem, das Gesetz spricht von fotorealistischem Material, also ja. Es gibt andere Fälle, in denen verdeckte Ermittler auch szenetypische Straftaten begehen können. Das ist aber dann eher mal sowas wie der Hitlergruß oder so. Bei der Polizei, also für den Verfassungsschutz gibt es da eine eigene Regelung für die Polizei nicht. Aber da beruft man sich normalerweise auf rechtfertigenden Notstand. Das kann man aber nicht, wenn das ein normaler Ermittlungsansatz ist. Ich kann nicht sagen, ich befinde mich im permanenten Notstand und deswegen wurde das eben als nötig angesehen, diese Kompetenz zu schaffen. Da haben aber eigentlich alle auch Bauchschmerzen mitgehabt und haben trotzdem im Ergebnis alle gesagt, das war auch im Bundestag einstimmig, wir wollen das.
Damit die Ermittelnden überhaupt erstmal den Zugang zu diesen Gruppen bekommen und dadurch unter Umständen echte Verbrechen aufdecken können.
Ja, und es gibt einen Vorläufer dazu, der auch in der Anhörung zur Sprache kam. Es gab Ermittlungen in Freiburg. Das war ein sehr harter Fall. Da war sogar, stand in Rede, dass ein Kind in Anführungsstrichen gekauft werden sollte, das letztlich getötet werden sollte. Und da beruhte offenbar der Ermittlungserfolg im Wesentlichen darauf, dass der erheblich vorbestrafte Haupttäter also entdeckt worden war und einem verdeckten Ermittler sozusagen seine Kennung gegeben hat und der damit weiterarbeiten konnte. Das heißt, der musste diese Eintrittskarte nicht ziehen. Aber dadurch ist eben nochmal deutlich geworden, wie wichtig das ist, da gleichberechtigt sozusagen mitzumachen.
Und in diese Gruppen reinzukommen. Aber wir fassen nochmal zusammen, echtes Material zu nutzen, das ist für die Ermittlerinnen und Ermittler komplett ausgeschlossen.
Das steht überhaupt nicht in Frage.
Okay. Machen wir einen Haken an diese Kompetenzausweitung oder müssen wir noch was hinzufügen?
Also was im Bundestag jetzt an Bedenken nochmal genannt wurde, das war auch das Phänomen, dass dadurch ja nochmal mehr Material im Umlauf ist, auch wenn das computergeneriert ist. Aber ich glaube, das Hauptproblem sind eben diese rechtsstaatlichen Bedenken, Lockspitzel-Problematik und so weiter.
Was genau heißt das?
Naja, das heißt, dass der Staat selber sich strafbar macht, dass er teilnimmt an strafbaren Handlungen, dass er dadurch vielleicht sogar einen Anreiz für andere setzt, mehr Straftaten zu begehen, weil man eben diese Gruppe ja auch vergrößert, der Leute, die so tun, als wäre das normal. Das gab auch im Rechtsausschuss tatsächlich eine Stimme, die gesagt hat, er glaubt, das ist nicht mehr verhältnismäßig, aber ganz überwiegend hat man eben gesagt, mit Blick auf das Ziel wollte man das haben.
Also man macht sich quasi zum Teil des strafbaren Zirkels, um Straftaten zu verhindern.
Als absolut allerletztes Mittel, wenn man nicht anders rankommt, ja.
Okay, dann lass uns mal auf den zweiten Teil zu sprechen kommen, das sogenannte Cyber-Grooming. Da ist ja schon was strafbar. Was denn genau?
Cybergrooming ist sozusagen das Ranwanzen an Kinder im Internet. Also neutral gesagt, erstmal herantreten an Kinder, und das muss erstmal überhaupt keinen sexuellen Hintergrund haben. Also Hintergrund schon, das muss keinen sexuellen Inhalt erstmal haben. Mhm. Aber der Täter muss das machen, um letztlich das Kind zu sexuellen Handlungen zu bringen. Das heißt, es geht um die Absicht des Täters und nicht um die konkreten Taten. Der kann über, in einem Interview hieß es heute, Ponys reden. Dann gehen wir doch mal irgendwie Ponys angucken oder was weiß ich. Das ist deshalb eben so gefährlich, weil das sehr verbreitet ist eben, dass Kinder sich in solchen kindertypischen Spieleplattformen, Chatgruppen und so weiter, nicht nur allein bewegen, sondern dass es eben auch so ein bisschen aufregend ist, dass man das ohne Wissen der Eltern tut und man sich da ja auch ausprobiert. Und wenn das so schrittweise eben immer mehr in Richtung etwas von etwas Sexuellem geht, dann kann das eben sehr leicht passieren, dass Kinder da reingezogen werden. Und das ist schon jetzt strafbar, obwohl das ja wahnsinnig weit im Vorfeld ist. Ich habe eigentlich nur eine Absicht, und die Tathandlung, die ich begehe, ist als solches ja erstmal gar nicht der Punkt, sozusagen. Also über Ponys zu reden, ist ja als solches jetzt erstmal nicht strafbar. Ja. Und es gibt darauf tatsächlich 3 Monate bis 5 Jahre. Das ist seit 2003 der Fall und ist auch völlig unumstritten.
Okay, also hier haben wir eine Absicht, die schon strafbar ist, und das Ganze wird jetzt noch ausgeweitet. Inwiefern?
Das wird ausgeweitet nach dem Willen von CDU, CSU, SPD und AfD, die heute dafür gestimmt haben. Das ist also umstritten, anders als der erste Punkt, über den wir geredet haben. Mhm. Es wird noch etwas anderes strafbar. Mhm. Es wird nämlich ein Teil der Versuchsstrafbarkeit eingeführt. Man stelle sich vor, ein Elternteil oder ein verdeckter Ermittler kriegt mit, dass in einem Spieleforum Kinder angesprochen werden, und will da weiter ermitteln und will die Täter kriegen. Dann würde sich der Erwachsene an den Computer setzen, sich die Identität einer 11-Jährigen zulegen und gucken, was passiert. Das wäre derzeit nicht strafbar, weil das ein untauglicher Versuch ist. Denn das Rechtsgut, das geschützt ist, ist die sexuelle Integrität des Kindes. Mhm. Und das kann nicht gefährdet sein. Das ist einfach untauglich, wenn an der anderen Seite ein Erwachsener sitzt. Aha. Bisher ist aus gutem Grund kein Versuch strafbar. Das hat man damals auch richtig in den Materialien begründet, dass man gesagt hat, dieses Grooming, dieses bloße Herantreten mit Tathandlungen, die eben als solche eigentlich nicht strafbar werden, sondern die nur strafbar werden durch die Absicht, sich eben in Richtung Sexuelles ranzuwanzen, die dahinter steht, das ist so weit im Vorfeld, dass man eigentlich außerdem noch eine Versuchsstrafbarkeit draufpacken kann. Und dass man das jetzt trotzdem tut, ist sozusagen, weil man sich die Ermittlungsmöglichkeiten schaffen will. Das geht also weniger um den strafrechtlichen Unwertgehalt, als also das ist diese abstrakte Gefährdung, die oder auch die abstrakte Gefahr durch den Täter, hieß es heute an einer Stelle im Bundestag, die hier bestraft werden soll, aber eben weniger wegen des strafrechtlichen Unwertgehalts als wegen der Möglichkeiten zu ermitteln. Und das ist eben gleichzeitig auch das, was kritisiert wird.
Okay, also jetzt hat theoretisch ein Ermittler die Möglichkeit, sich als Mädchen auszugeben, in diese Chatgruppen reinzugehen, und dann ist das, was der Täter tut, das Ranwanzen, trotzdem strafbar, auch wenn auf der anderen Seite kein Kind sitzt.
Genau.
Warum glauben denn diejenigen, die das Gesetz heute verabschiedet haben, also Union, SPD und AfD, dass diese zusätzlichen Kompetenzen für die Ermittelnden notwendig sind? Gibt es da eine Zunahme des Problems an sich?
Es gibt eine Zunahme des Problems, eindeutig. Und es gibt eine Zahl, die hat Johannes Fechner, der SPD-Rechtspolitiker, heute genannt, nämlich dass 15% der Kinder inzwischen schon mal in irgendeiner Weise sexuell im Internet angesprochen worden werden. Das ist also ziemlich, ziemlich viel. Ja. Das Problem ist also ganz real, und die Frage ist, welche Mittel die richtigen sind.
Um diesen ganzen Themenkomplex abzuschließen, wie beurteilst du denn das, was da heute beschlossen wurde?
Wir haben zwei, ich glaube, wirklich problematische Maßnahmen in einem aber auch super problematischen Feld. Und das ist allen bewusst, das ist auch den allen im Bundestag bewusst. Ich glaube, die Notwendigkeit bei der Kinderpornografie ist so groß, da sind sich auch alle einig, da gibt es kaum Widerspruch, ist einfach so groß, dass man sagen muss, das muss wohl sein. Das ist die Geschichte mit der sogenannten Keuschheitsprobe. Bei dem anderen habe ich größere Schwierigkeiten. Das ist eben die Frage, wozu ist Strafrecht da? Und Strafrecht soll nur letztes Mittel sein. Und hier wurde eben im Bundestag, ich hatte gesagt, FDP, Grüne und Linke haben in diesem Punkt nicht mitgemacht, sind nicht mitgegangen, wurde eben zum einen gesagt, man kann eben die polizeiliche Gefährdeansprache machen. Man kann sagen, wir haben dich im Blick. Das kann eben auch der verdeckte Ermittler tun. Und die andere Frage ist, ob man strafrechtliche Ermittlungen wegen Kinderpornografie einleiten kann. Das wird in der Praxis wohl nicht als ausreichender Anfangsverdacht gesehen. Das wäre aber sozusagen die sauberere Lösung, finde ich, als hier mit einem Straftatbestand reinzugehen für etwas, was man als solches eigentlich gar nicht bestrafen will.
Der Tag vom 17. Januar 2020. Ein Freitag, das heißt, das Wochenende steht vor der Tür. Vielleicht ist sogar schon Wochenende, wenn Sie diesen Podcast hören. Und vielleicht haben Sie noch Zeit und Lust für ein bisschen mehr Hörvergnügen. Dann hätte ich einen kleinen Tipp für Sie. Unser Feature, das hat sich mit dem Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia auseinandergesetzt. Das ist die investigative Journalistin, die in Malta recherchiert hat und dort mit einer Autobombe getötet wurde. Der Fall, der jetzt auch den Premier von Malta sein Amt gekostet hat. Dazu gibt es das Deutschlandfunk-Feature mit Freude. Würden Sie mich tot sehen in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Ich kann das sehr empfehlen, auch wenn es, wie die Geschichte, wie der Titel schon sagt, wirklich kein guter Launestoff ist. Aber das war dieser Podcast heute ja auch nicht. Leider. Trotzdem danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Tschüss.